möchte die CD vom letzten Mal gerne loswerden, damit wir gleich den Faden wieder haben. Letztes Mal ging es um Jage auf das Ziel zu. Jage auf das Ziel zu. J wie Jage. Jagen, jagen, jagen und noch einmal jagen. Ich muss mal wieder die Leute berücksichtigen, da ganz hinten. Jage auf das Ziel zu. Nun, Jage auf das Ziel zu bedeutet, dass wir auf einem Weg sind, dass wir unterwegs sind. Und unterwegs können wir Verschiedenes tun. Manche Leute sagen ja, der Weg ist das Ziel. Nun, das ist östliche Weisheit, das ist östliche Philosophie. Das Christentum hat damit nicht sehr viel gemeinsam. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Das ist ziemlich konfus. Ja, Konfuzius war ja ein chinesischer Philosoph oder Gelehrter. Ziemlich konfus zu sagen, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Halleluja. Und unterwegs zum Ziel können wir uns auf verschiedene Weise verhalten. Wir können eben so tun, wenn der Weg das Ziel wäre und den Weg so sehr genießen, dass wir das Ziel dabei aus den Augen verlieren und vergessen. Oder wir können den Weg auch in der Weise verstehen, dass der Weg Gelegenheiten bietet, dass wir uns ausrüsten können, dass wir auf dem Weg, den wir gehen, um das Ziel zu erreichen, besser werden, dass wir vielleicht sogar, obwohl wir schon Fahrt aufgenommen haben, den Lauf schon laufen, noch besser werden in dem, was wir tun, dass wir den Weg als etwas verstehen, als eine Art Herausforderung, die aber nicht, wenn wir es mal irgendwie so halbwegs im Griff haben, erledigt ist, sondern wo wir uns herausfordern lassen, besser zu werden, schneller zu werden. Seht ihr, ein Läufer in einem Lauf, von dem Paulus redet in Philipper 3, 13 und 14, er versucht sein Allerbestes zu geben. Er jagt nicht nur auf das Ziel zu, irgendwie, um dann schließlich auf dem Zahnfleisch dort anzukommen, sondern er trainiert im Vorfeld. Er setzt alles daran, ein guter Läufer zu sein, ein Läufer zu sein, der fit im Ziel ankommt, der noch 3 Runden weiterrennen könnte, der mehr als ein Überwinder sein wird, wenn er im Ziel angekommen ist. Er trainiert, er holt sich eine entsprechende Technik, um das, was er tut, noch besser tun zu können. Heute Abend beim Buchstaben K geht es um die Themen Kompetenz, Können und Kritik. Und wir werden dann gegen den Schluss sehen, was Kritik mit Kompetenz und Können zu tun hat. Kompetenz und Können sind noch einigermaßen klar, dass die zusammengehören. Nur was hat Kritik damit zu tun? Auch das werden wir im Laufe des Abends sehen. Kompetenz. Und was ist das? Was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun, beziehungsweise mit unserem Leben für den Herrn und mit unserem Leben ganz allgemein gesprochen auf dieser Erde? Kompetenz. Ihr wisst alle, was Kompetenz bedeutet. Amen. Nämlich, dass man sich auf eine Sache versteht, dass man weiß, wovon man redet, dass man eine bestimmte Sache kann, dass man eine bestimmte Sache beherrscht. In aller Regel das, was man gelernt hat, das, was man an beruflicher Ausbildung absolviert hat, das, was man an schulischer Ausbildung oder Studium hinter sich gebracht hat, um einen bestimmten Beruf zu erlernen, dass man darin kompetent ist, dass man weiß, wovon man redet, wenn man Automechaniker ist, ein Auto auch wirklich reparieren kann. Wenn man Arzt ist, dass man nicht ein Kurpfuscher ist oder ein Quacksalber, sondern jemand, der sein Handwerk versteht. Ja? Insbesondere bei Chirurgen ist das sehr wünschenswert, dass sie ihr Handwerk verstehen. Denn Chirurgie ist im wahrsten Sinne des Wortes Handwerk. Ich war kürzlich mal bei einem Chirurgen und der kam mir vor, ich kenne ja einige Ärzte, ich habe schon einige Ärzte kennengelernt und erlebt, aber dieser Chirurg älteren Semesters kam mir vor, wie wenn er genauso gut hätte Automechaniker oder Karosserieschlosser oder sonst irgendetwas sein können. Er sah überhaupt nicht aus wie ein Arzt. Er sah eher aus wie ein Schlachter, wie ein Metzger. Vielleicht haben das die Chirurgen so an sich, dass sie mit der Zeit unempfindlich werden, dass sie mit der Zeit wirklich sich als Handwerker verstehen. Kompetenz. Meistens fällt uns die Abwesenheit von Kompetenz auf. Wir setzen Kompetenz eigentlich voraus. Wir setzen voraus, dass der Pfarrer weiß, von was er predigt. Wir setzen voraus, dass ein Automechaniker weiß, wie er den Fehler findet. Es wird dann ärgerlich und mühsam und wir verstehen es nicht, wenn jemand, der eigentlich kompetent sein sollte, eben nicht kompetent ist. Wie es mir zum Beispiel in meinem Auto schon einige Male ergangen ist, vielleicht bin ich deswegen gerade bei den Automechanikern gelandet, dass ich in einer Fachwerkstatt mein Auto bringe und sie finden nicht heraus, was der Fehler ist. Oder finden nicht heraus, dass zum Beispiel mit meinem Auspuff etwas massiv nicht in Ordnung ist, dass der ein Loch hat an einer Stelle, wo man es zwar nicht sofort sieht, wo man es aber problemlos finden könnte, wenn man es finden wollte und wenn man das entsprechend überprüfen würde. Inkompetenz fällt uns auf. Inkompetenz stört uns. Wir setzen irgendwie voraus, dass man Kompetenz an uns heranträgt. Und das ist auch gut so. Die Berufsstände, die wir haben in unserer Gesellschaft, leben zu einem großen Teil davon, dass wir ihnen vertrauen, dass wir ihnen Vertrauen entgegenbringen, dass wir sie als kompetent wahrnehmen und sie sich auch als kompetent erweisen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in ein Fachgeschäft hineinzukommen und zu erwarten, dass man von der Verkäuferin oder dem Verkäufer fachkundig beraten wird, nur um zu merken, dass man selbst mehr von der Materie versteht, als der da einem gegenübersteht und einem etwas verkaufen möchte. Und das ist mir in den letzten Jahren immer häufiger passiert. Dass ich in ein Fachgeschäft komme, beraten werden möchte und ich merke nach kurzer Zeit, das merkst du sehr schnell, ich verstehe mehr von der Sache als die. Nun, damit will ich mich nicht selbst rühmen. Inkompetenz fällt einfach auf. Es fällt ins Auge. Ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen zum Anfang zum Thema Kompetenz. Drei Dinge zählen in einer Rede. Wer etwas sagt, wie er es sagt und was er sagt. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Habt ihr gemerkt, wie die Reihenfolge war und was dieses Zitat aussagt? Wer etwas sagt, wie er es sagt und was er sagt, das sind die drei wichtigsten Elemente in einer Rede und zwar genau in dieser Reihenfolge. Das Was kommt am Ende. Mit anderen Worten, wenn wir jemanden grundsätzlich als kompetent wahrnehmen, als kompetent empfinden, dann kann der fast sagen, was er will, wir werden es glauben. Da steckt natürlich auch eine große Gefahr drin. Nun, ich gebe mir alle Mühe und arbeite daran, für euch kompetent zu sein und kompetent zu erscheinen. Und kein Blender zu sein, sondern bei dem, wer ich bin und wie ich es sage, auch noch das Richtige zu sagen. Das ist natürlich das Optimale. Aber dennoch sehen wir hier deutlich, dass es eben nicht nur darum geht, was jemand sagt, sondern es geht auch darum, wer es sagt. Wenn sich nämlich jemand grundsätzlich einmal als kompetent herausgestellt hat, dann glauben wir ihm, dann sind wir bereit, auf das einzugehen, was er uns bringt, was er sagen möchte. Dann spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn er mal einen schlechten Tag hat und das Wie nicht so stimmt, das Wie nicht so geklappt hat. Oder auch das Was. Aber wie gesagt, natürlich gehören diese drei grundsätzlich zusammen. Und das stimmt nicht nur bei einer Rede, sondern es stimmt auch bei anderen Fachrichtungen. Es stimmt auch bei anderen Bestrebungen, dass wer etwas tut, wie er es tut und was er tut in dieser Reihenfolge von Bedeutung sind. Zum Beispiel beim Gebet. Versteht ihr, es ist mir nicht egal, von wem ich die Hände aufgelegt bekomme. Je länger, je weniger. Ich lasse mir nicht von jedermann die Hände auflegen. Wie Kenneth Hagin immer so gesagt hat, manche Leute legen leere Hände auf leere Köpfe. Gott gebe, dass es bei uns nicht so ist. Amen. Und wenn du das Gefühl hast, dass jemand mit leeren Händen bei dir vorbeikommt, dann bitte erweise dich nicht als leerer Kopf, sondern sei ein voller Kopf und sag, danke. Ich habe den Segen schon bekommen. Es spielt eine Rolle, wer etwas tut, wie er es tut und was er tut. Und versteht ihr, auch wenn jemand eine noch so starke Salbung hat und man weiß, dass er eine starke Salbung hat, wenn jemand beim Beten jedes Mal den Leuten eine Munddusche verpasst oder wenn er für die Leute betet, sie dermaßen nach hinten drückt, dass man beinahe das Genick bricht dabei, dann fällt auch das Was ins Gewicht. Kompetenz bedeutet eigentlich, in allen diesen drei Bereichen kompetent zu sein, nämlich im Wer man ist, in dem, wie man etwas tut und natürlich auch in dem, was man tut. Und ich möchte das Ganze einmal umdrehen. Wenn du jemand bist, der immer bei dem das, was er tut, steht, stimmt, und bei dem das, wie er es tut, steht, stimmt, dann wirst du bald jemand sein, der als kompetent bekannt ist. Und die Leute werden dich achten, ehren und schätzen. Wir können das Ganze nicht umdrehen, versteht ihr? Du kannst dir nicht einen Ruf zulegen, einen guten Ruf haben, bevor du irgendetwas geleistet hast. Bevor du dich als vertrauenswürdig erwiesen hast. Bevor du gezeigt hast, dass man dem, was du sagst, vertrauen kann und dem, wie du es sagst oder wie du es tust, vertrauen kann. Du wirst keinen guten Ruf haben, wenn diese Dinge nicht stimmen. Aber wenn du diesen Ruf einmal hast, dann dreht sich das Ganze quasi um. Jeder Mensch, ich habe noch gar nicht gesagt, von wem das ist, John Morley, 1838 bis 1923, englischer Schriftsteller und Politiker. Versteht ihr, wenn man zitiert, dann ist es kompetent zu sagen, von wem das Zitat stammt. Jeder Mensch sei König in seinem Gewerbe. Aus dem Arabischen kommt das. Also aus dem arabischen Kulturraum im weiteren Sinne. Jeder Mensch sei König in seinem Gewerbe. Was für eine einfache und doch biblische und dem gesunden Menschenverstand entsprechende Wahrheit und Weisheit. Das, was du tust, bitte sei ein König darin. Beherrsche das, was du tust. Beherrsche dein Gewerbe. Beherrsche dein Geschäft. Es gibt zu viele Leute da draußen, die sagen, ja, der Beruf, da bin ich halt einfach so reingerutscht. Oder? Nach der Realschule oder nach der Sek habe ich halt müssen eine Lehre machen und dann habe ich es halt gemacht. Oder? Sei nicht so. Sondern auch wenn du zufällig in einen Beruf hineingeraten bist, vielleicht war es gar nicht so zufällig, ja? Aber auch wenn es zufällig war, auch wenn du damals einfach blauäugig irgendwo in die Welt geschaut hast und nicht wusstest, was du machen sollst. Auch wenn es so war, nimm das als einen Startpunkt und erweise dich in dem, was du tust, kompetent. Es hat niemand gesagt, dass du bei deinem ersten erlernten Beruf bleiben musst. Ich habe insgesamt 3 erlernte Berufe. Ich bin eidgenössisch diplomierter Buchhändler nach dem 2. Anlauf, ja. Bekenntnis eines Pastors, ich habe die Lehrabschlussprüfung nicht bestanden beim ersten Mal. Bin durchgesegelt, weil ich 3 Jahre lang nicht gelernt habe in meiner Lehre. Ich habe, wisst ihr, wann ich angefangen habe zu lernen? Im Dezember 1984, nachdem ich mich bekehrt hatte. Wisst ihr, wie lange die Lehre da noch dauerte? 3 Monate. Immerhin habe ich es geschafft, in diesen 3 Monaten den Buchhaltungsstoff von 3 Jahren nachzuholen, sodass ich in der Lehrabschlussprüfung tatsächlich einen 5er hingekriegt habe in der Buchhaltung, was bis dahin eines meiner absoluten Horrorfächer gewesen war. Buchhaltung. Bleib mir vom Acker mit diesem Zeug. Aber bei einigen anderen Fächern, zum Beispiel bei Französisch und auch bei einem sehr fachspezifischen Fach, hat es einfach nicht mehr gereicht, in 3 Monaten all das aufzuholen, was ich über 3 Jahre versäumt hatte. Dann bin ich eidgenössisch diplomierter Fotograf und dann bin ich auch noch himmlisch diplomierter Prediger. Das ist der einzige Beruf, wo ich kein eidgenössisches Diplom habe. Braucht es, glaube ich, auch nicht, oder? Gibt es das überhaupt, eidgenössisch diplomierte Prediger? Nicht wirklich. Dort ist es wichtig, dass der Herr dich bestätigt hat. Amen. Dass du deine Fachkundigkeit vom Herrn hast, vom Heiligen Geist hast. Nicht von Menschen bestätigt bist, sondern vom Himmel. Amen. Jeder Mensch sei König in seinem Gewerbe. Lass uns einmal ein paar Schriftstellen lesen, die in dieselbe Bresche schlagen. Psalm 45, Vers 2. Es wallt mein Herz von gutem Wort, sehr poetisch. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Lasst euch diese Worte einmal auf der Zunge zergehen. Hier redet der Psalmist, ich glaube es war David, es wallt mein Herz von gutem Wort. Ein Poet ist hier am Werk. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Die Rede ist hier von Gedichten, von Poesie. Er sagt nicht, ja, den Hanni hat mal wieder der Herr priesen. Und er sagt auch nicht, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sondern er wird kreativ. Er zieht sämtliche Register damaliger Dichtkunst. Er lässt es sich etwas kosten. Er eignet sich Fertigkeiten an, um nicht immer dasselbe zu sagen. Weißt du, manchmal wird es dem Herrn langweilig bei unseren Gebeten, weil wir immer dasselbe sagen. Und weil wir es auch noch immer auf dieselbe Art und Weise sagen und mit demselben Tonfall sagen und dieselben Floskeln hinten dran hängen. Manchmal erwartet der Herr von uns, dass wir ein bisschen poetisch sind, dass wir ein bisschen kreativ sind, Amen. Dass wir dem Herrn Gedichte darbringen. Geistliche Lieder singen. Und zwar nicht im Sinne von erlernten Liedern, die du aus einem Liederbuch abschreibst oder absingst, sondern spontan. Von Kenneth Hagin gibt es ein Buch, in dem er beschreibt, wie er immer wieder auch dem Herrn spontan geistliche Lieder gesungen hat, die sich zum Teil dann auch reimten. Du sagst, ja, ich bin aber kein Poet, ich habe keine Begabung in dem Gebiet. Das kann der Geist dir geben. Das wird der Geist dir geben, wenn du dich ihm hingibst, Amen. In dieser Weise. Denn er ist der Poet schlechthin. Du brauchst nur einmal in die Schöpfung zu schauen, dir die Natur anzuschauen, dann wirst du sehen, Gott ist der Poet schlechthin. Der Heilige Geist ist hochpoetisch. Jesus war hochpoetisch. Was Jesus gesagt hat, war nicht nur wahr, sondern bei ihm stimmte auch das Wie. Das sind Worte, das sind Sätze, das sind Verse von einer solchen Dichtheit, dass du kein Wort wegnehmen kannst und kein Wort dazu tun kannst, ohne das Ganze zu versauen. Diese Dinge stimmen in sich. Wenn einer sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was willst du dem noch hinzufügen? Wenn einer sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Was willst du dem noch hinzufügen? Da kannst du nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Das ist hohe Dichtung. Das ist Weltliteratur. Hier bewahrheitet sich das, was wir hier lesen. Sagen will ich meine Gedichte dem König, meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Ich habe diesen Vers auf einer meiner Verslisten stehen, weil ich möchte, dass das für mich stimmt, in einem noch höheren Maß. Dass sich diese Wahrheit auswirkt in meinem Predigen, in meinem Lehren und in meinem Schreiben. Er schlägt hier eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er sagt, meine Zunge sei, also das, was ich sage, wie ich rede, sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Dazu muss man beides können, nämlich reden und schreiben. Und meistens ist es ja auch so, Leute, die gut reden können, können auch gut schreiben, beziehungsweise umgedreht, Leute, die gut schreiben können, können auch gut reden. Diese Dinge hängen zusammen. Es ist das Wort, das zum Ausdruck kommt. Einmal geschrieben, einmal gesprochen. Beides hängt zusammen. Und wisst ihr was? Ich habe festgestellt über die Jahre, dass man solche Dinge erlernen kann. Man kann sie erlernen. Ja, man muss sie erlernen. Du magst ein gewisses Maß an Talent, an natürlicher Begabung mit in die Wiege gelegt bekommen haben, vielleicht durch deine Eltern, durch deine Erziehung, durch wen auch immer, aber du wirst an einen Punkt kommen, wo du merkst, es reicht nicht, um über den Durchschnitt hinauszukommen. Es reicht nicht. Niemand ist von Natur aus oder vom Elternhaus aus so begabt, dass er bereits von Geburt an ein Genie ist. Niemand. Es wird der Punkt kommen, wo du dich bemühen musst, um eine Sache noch weiter zu entwickeln, um eine Sache so zu verfeinern, dass es wirklich überdurchschnittlich wird. Und das bedeutet auch, dass du dich eben nicht auf deinen Lorbeeren ausruhst. Das hat etwas, oder sehr viel sogar, mit Kompetenz zu tun. Kompetenz ist stets darum bemüht, sich weiterzubilden. Kompetenz sagt nicht, jetzt haben wir den Dreh draussen. Jetzt wissen wir, wie der Karren läuft. Und so wie der Karren bis jetzt gelaufen ist, wird er laufen die nächsten 30 Jahre. Ich bin nicht bereit, auch nur einen Handschlag mehr zu tun, als unbedingt notwendig ist, um den Karren am Laufen zu halten. Solange der Karren läuft, soll es mir recht sein. Das ist eine inkompetente Haltung par excellence. Denn das, was den Karren zum Laufen gebracht hat, könnte eventuell nicht das sein, was den Karren auch am Laufen hält. Und der Weg, den du gehst oder fährst mit diesem Karren, könnte irgendwann so unwegsam werden, dass du dir etwas Neues einfallen lassen musst, um den Karren am Laufen zu halten. Wisst ihr, die Zeiten ändern sich. Situationen ändern sich. Menschen ändern sich. Ansprüche ändern sich. Ich habe heute einen völlig anderen Anspruch an mich, an mein Lehren, an mein Predigen als vor 5 Jahren. Ich habe einen völlig anderen Anspruch. Und ich weiß, dass auch ihr einen anderen Anspruch habt. Warum? Weil ihr ein Stück weit verwöhnt seid. Ich merke das, wisst ihr? Ich merke, wie manche von euch bereits ein bisschen verwöhnt sind von dem, was sie hier haben. Nun, das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Natürlich, es kann auch ins Negative umschlagen, aber im Grunde genommen ist es etwas Gutes. Euch würde sofort auffallen, wenn hier regelmäßig nicht auf dem Niveau gepredigt würde, wie es eigentlich hier stattfindet. Das würde euch auffallen. Ich habe heute einen anderen Anspruch an mich selbst. Und ihr habt einen anderen Anspruch. Und das hält die ganze Sache auch mit in Bewegung. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, das war's, ich habe mir meine Lorbeeren verdient. Ich war jetzt 7 Jahre Lehrer an einer Bibelschule. Ich weiß, was man wissen muss. Ich muss mich nicht mehr vorbereiten auf meine Predigten. Ich muss nicht mehr weiter studieren. Ich weiß, welche Register ich ziehen muss, um die Leute ein bisschen in Gefühlswallungen zu bringen und so weiter. Wenn ich das tun würde, wenn ich das sagen würde, ich sage euch, der Karren würde in und kürzester Zeit zum Stillstand kommen. Und wenn der Karren zum Stillstand kommt, dann kippt er irgendwann um. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern es ist auch bei euch so. Es ist in deinem Beruf so. Es ist in dem so, was du tust, was du gerne tust. Es ist in deinen Hobbys so. Du suchst die Herausforderung, du brauchst die Herausforderung. Du willst besser werden auf deinem Gebiet. Und das solltest du auch wollen. Du solltest besser werden wollen auf deinem Fachgebiet. Und wenn du kein Fachgebiet hast, dann rate ich dir, leg dir eins zu. Werde ein Spezialist auf irgendeinem Gebiet. Wisst ihr, ich denke ab und zu, im Grunde genommen bin ich ein Fachidiot. Ein Fachidiot ist jemand, der sich extrem auf einen bestimmten Bereich versteht und viele andere Dinge völlig ausblendet. Ist bei mir so. Ich bin in diesem Sinne ein Fachidiot, aber ich verstehe das nicht als etwas Negatives, sondern ich empfinde es als etwas Positives, weil man kann nicht ein Hans Dampf in allen Gassen sein und alles beherrschen. Ich verstehe etwas von Theologie, ich verstehe etwas von Schreiben, von Lesen, von Sprechen, ich verstehe etwas von Übersetzen, ich verstehe ein bisschen etwas von diesen Dingen, von Literatur etc., aber ich verstehe absolut gar nichts von Fußball, ich verstehe rein gar nichts von Musik, ich verstehe nichts von diesen Dingen. Könnte nicht sein, dass ich sagen, dass ich ein Fachmann bin im Bereich Musik. Ich habe meinen Geschmack, ich habe ein Empfinden, aber das kann ich kann nicht sagen, ich bin ein Fachmann. Und ganz nebenbei fällt mir da gerade ein, viele Leute machen ihr Empfinden zu einem Maßstab für Kompetenz. Ist euch das auch schon aufgefallen? Sie maßen sich an, aufgrund ihres Empfindens zu sagen, das ist falsch, das ist schlecht. Warum? Weil es mir nicht gefällt. Nur weil es dir nicht gefällt, muss es noch lange nicht schlecht sein. Wisst ihr, es gibt auch übergeordnete Maßstäbe, nach denen man etwas bemessen kann und nach denen etwas gut ist oder nicht gut ist, egal ob es dir gefällt oder nicht. Oder auch egal, ob es dich interessiert oder nicht. Sprüche 16, Vers 21. Wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt und Anmut der Sprache fördert das Lehren. Das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Hier ist von Dingen die Rede, die man lernen kann. Und ich möchte euch ermutigen, fangt an, Leute zu sein, die etwas lernen wollen. Fangt an, Leute zu sein, die sich verbessern wollen in dem Bereich, den ihr für euch erwählt habt. Das gilt, wenn du ein Musikinstrument spielst. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was du hast und was du kannst. Auch wenn du es bereits sehr gut kannst. Gerade da ist oft die Gefahr, wo wir etwas sehr gut können, dass wir sagen, ich hab's ja im Sack, ich hab's ja im Griff. Gerade da solltest du dich einmal mehr ausstrecken und nach den Sternen greifen. Und vielleicht denkst du, ja, aber was soll das Ganze? Was soll dieser Ehrgeiz? Was soll dieser Wettbewerb? Ich möchte mich doch nicht produzieren. Soll ich denn groß rauskommen damit? Nein, es geht darum, dass du anderen dienst damit. Es geht darum, dass du dem Ganzen einen Beitrag hinzufügst, dass du dich nützlich machst, dass du für andere von Nutzen bist. Und wenn du kompetent bist in einem bestimmten Bereich, die Leute werden dir die Bude einrennen. In dem Bereich, wo du dich als kompetent erwiesen hast, die Leute werden dir die Bude einrennen. Ich habe es erlebt, dass Leute, wildfremde Leute, mir E-Mails geschrieben haben und mich befragt haben, wie man bestimmte Dinge übersetzen könnte oder übersetzen sollte vom Englischen ins Deutsche. Eine Frau hat mir geschrieben, die auch ein Buch übersetzen wollte. Sie wäre so begeistert von wie ich diese Bücher übersetzt hätte, etc. Sie hat mich in den Himmel gelobt. Ich möchte das gar nicht wiederholen. Es war mir schon fast ein bisschen suspekt, ja, was sie da alles geschrieben hat. Aber ich sag dir, wildfremde Leute werden kommen und dich um dein Wissen befragen. Wenn du dich als kompetent erwiesen hast in einem bestimmten Bereich. Kompetenz kann nicht verborgen bleiben. Und oh, wie sehr sehnen wir uns danach, dass kompetente Leute da sind, die man befragen kann zu bestimmten Themen. Wie gesagt, ich bin ein Fachidiot. Ich verstehe auch nicht viel von Computern. In bestimmten Bereichen hört mein Wissen auf. Ich bin ein Anwender, aber ich habe keine Ahnung, wie diese Dinge verbunden sind, wie diese Dinge zusammenhängen, wie man sie anders konfigurieren kann, etc. Keine Ahnung. Wir brauchen einen Computerfachmann in der Gemeinde. Soll bitte jemand kommen, der sich als kompetent erweist in diesem Bereich. Du bist hoch willkommen, wer auch immer du bist und wo auch immer du bist. Das gilt auch für viele, viele andere Fachbereiche. Und wisst ihr, ich sage nicht, oh, diese Leute müssen alle von außen kommen. Nein, die sitzen hier heute Abend. Diese Leute sitzen hier. Viele von euch haben das Potenzial, sich in Bereichen als kompetent zu erweisen, die jetzt noch brach liegen. Vielleicht ist es etwas, das du einmal gut konntest, aber das dir wieder verloren gegangen ist, weil du es nicht gepflegt hast. Vielleicht ist es etwas, wo du schon immer gedacht hast, das würde ich gerne tun, aber du hast es nie entwickelt. Sprüche 4, Vers 5. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss sie nicht. Und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Vers 7. Der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Auch das kann man übertragen auf das Thema oder den Begriff Kompetenz. Verstand, Weisheit ist ebenfalls, könnte man als Synonym sehen hier, für Kompetenz. Wenn du Verstand hast in einem bestimmten Bereich, dann bist du kompetent. Und was sagt der Schreiber? Erwirb sie dir. Weiche nicht von den Reden meines Mundes. Der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit. Bevor du eine Sache kannst, musst du dir Kenntnisse aneignen. Können kommt nicht einfach so. Leider stellt man immer wieder fest, dass viele Christen insgeheim die Hoffnung haben, der Herr ersetzt alles, was ich nicht kann, durch seine übernatürliche Fähigkeit. Nun, das wird er nicht tun. Der Herr kann nicht aus dir und wird nicht aus dir einen Weltklasse-Pianisten machen, wenn du noch nie an einem Klavier gesessen hast. Und der Herr wird dir auch nicht irgendeine Sprache schenken, wenn du sie selber lernen könntest. Ich habe schon Leute gehört, die haben gesagt, ja, der Herr wird mir dann das Englische schenken, wenn es sein muss. Oder Ähnliches. Das war jetzt nicht wortwörtlich. Aber so Dinge in diesem Sinn, ja. Weil diese Leute zu faul sind, in einen Englischkurs zu gehen und das Ding von der Pike auf zu lernen. Nein, der Herr wird es dir nicht schenken. Du wirst nicht eines Tages den Mund öffnen und in astreinem Oxford-Englisch predigen können, wenn du das nie gelernt hast. Und der Herr wird schon gar nicht deine Zungenrede nehmen und es die Leute Englisch verstehen lassen. Sondern das sind Dinge außergewöhnlicher Art, die passieren, wenn es nicht anders geht. Die Salbung ist kein Ersatz für das, was wir selber lernen können oder könnten. Niemals. Sondern der Herr erwartet von uns, dass wir die Talente, die wir bekommen haben, zur Meisterschaft treiben. Er erwartet es von uns. Und ich glaube, dass jeder mindestens einen Bereich hat, wo er es zu Semi-Professionalität bringen kann. Verstehst du, das muss nicht bedeuten, dass du das, was du dann als deine Kompetenz siehst, zu deinem Beruf machst. Vielleicht sogar das, aber es muss das nicht bedeuten. Wisst ihr, es gibt Amateure in bestimmten Bereichen, die besser sind und mehr Wissen haben als manche Profis. Ich staune manchmal, was professionelle Schreiber auf Webseiten, in Zeitungen und Zeitschriften für einen Blödsinn zusammenschreiben. Für einen absoluten Unfug, sprachlich und inhaltlich. Ich staune manchmal. Und ich habe weder Germanistik studiert, noch sonst irgendetwas studiert, außer dem, was ich studiert habe, aber nicht an einer Universität. Und ich weiß diese Dinge besser. Und ich weiß, dass ich sie weiß, weil ich das Zeugnis des Herrn habe und das Zeugnis der Bücher, die ich gelesen habe, die das bestätigen, was ich weiß. Und dem Herrn ist es egal, ob du etwas studiert hast, ob du dich einen Profi nennen darfst, ob du ein eidgenössisches Diplom besitzt oder nicht. Dem Herrn ist das egal. Aber der Herr weiß, ob du kompetent bist in einer Sache oder nicht. Und demgemäß wird er dich auch einsetzen oder eben auch nicht. Du wirst nicht zum Berater des Präsidenten avancieren, nur weil du die prophetische Stimme des biblischen Glaubenszentrums bist. Eine Zeit lang kann ich mich erinnern, wo wir uns so in diesen prophetischen Kreisen bewegt haben, war immer wieder die Rede davon, Gott sucht Leute, die zu Beratern von Präsidenten werden. Ja, das tut er. Aber das sind nicht die wilden Kerle mit den Langbärten, die Hölle vom Himmel herab prophezeien. Oder den nächsten Orkan über Amerika oder was weiß ich prophezeien. Das sind nicht diese Leute. Sondern wisst ihr, was das für Leute sind, die Zugang haben zu den Präsidentenhäusern? Das sind unter anderem Leute, die wissen, wie man sich benimmt. Das sind unter anderem die Leute, die wissen, wie man redet. Und das sind nicht zuletzt auch Leute, die wissen, wie man sich kleidet. Sonst wirst du nicht bei den Präsidenten zugelassen. Ich rede von Amerika natürlich, ich rede nicht von hier. Denn hier müssten manche Politiker auf der höchsten Ebene selber erstmal solche Kurse besuchen. Können, Römisch 2, können. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Ein Zitat von Giuseppe Mazzini, 1805 bis 72, italienischer Freiheitskämpfer. Hast du auch nicht gedacht, dass man mal ein Zitat von einem italienischen Freiheitskämpfer zu hören bekommt im biblischen Glaubenszentrum? Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Das ist eine tiefe Wahrheit, die sich hier verbirgt. Viele Leute sagen, ja, ich kann das eben nicht und ich werde es auch nie können. Daniel Karlauch hat ein gutes Kinderlied geschrieben mit dem Titel Ich will nicht mehr sagen, ich kann das nicht. Singen unsere Kinder regelmäßig, beziehungsweise immer wieder einmal. Ich will nicht mehr sagen, ich kann das nicht. Nein, 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 nein. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Und jetzt kommt es noch besser, und zwar von Immanuel Kant. 1724 bis 1804, deutscher Philosoph, einer der größten und bekanntesten. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Halleluja, noch einmal zum Mitdenken. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Mit anderen Worten, ich kann nicht, weil ich mich damit profilieren will. Ich kann nicht nur, weil ich es können will, sondern ich kann, weil ich das will, was ich eigentlich muss. Ich habe eine Verpflichtung zum Können. Ich habe eine Verpflichtung zum Wollen. Ich habe eine Verpflichtung zum Können. Man wird von mir Rechenschaft fordern. Und ich werde mich nicht herausreden können. Viele Dinge, die wir als optional sehen, sind nicht so optional, wie sie uns erscheinen. Viele Talente, eigentlich alle Begabungen, alle Talente, die Gott uns gegeben hat, da werden wir Rechenschaft drüber ablegen müssen. Nun, ich bin überzeugt, wenn du es in einem Bereich zu großer Meisterschaft gebracht hast und dem Herrn damit gedient hast und deinen Mitmenschen damit gedient hast, dann wird der Herr ein Auge zudrücken bei manchen Bereichen, die du vielleicht auch noch hättest entwickeln können und die du vernachlässigt hast. Das glaube ich. Aber versteck dich bitte nicht hinter der Maske, dass du sagst, ich bin ein Versager, ich bin ein Verlierer, ich kann gar nichts, die anderen können alles besser als ich. Das ist etwas, was der Herr schelten wird. Viele denken, ich muss etwas können, damit andere mich sehen. Das ist gar nicht der letzte Sinn. Seht ihr, ich hatte auch Phasen in meiner Entwicklung, wo ich bestimmte Dinge können wollte, um gut angesehen zu sein. Um das Lob dafür einzuheimsen. Um anerkannt zu werden. Ich hatte solche Phasen. Aber je länger ich die Dinge tue, desto weniger ist das im Vordergrund. Das ist eine Motivation, die dir früher oder später vergehen wird. Es wird dir irgendwann vergehen. Es wird dir irgendwann keinen Spaß mehr machen, die Dinge nur zu tun, weil du dafür gelobt wirst. Das hört irgendwann auf, wenn du in einer gesunden Entwicklung stehst. Irgendwann kommst du auf die harte Realität, dass du die Dinge tust, weil du weißt, dass du sie musst. Und weil du weißt, dass man Rechenschaft von dir fordern wird, bist du dir bewusst, ich tue es lieber richtig, denn dann werde ich bestehen können in der Rechenschaft, die ich ablegen muss. Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. Seneca, 4 vor Christus bis 65 nach Christus, römischer Philosoph und Dichter. Nicht wollen ist der Grund, nicht können nur der Vorwand. 2. Mose 31, die Verse 2 bis 4. Siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk. Nun, Bezalel, dieser Mann, von dem hier die Rede ist, ist in meinen Augen ein Paradebeispiel für das, wovon wir heute Abend reden. Er ist ein Paradebeispiel dafür. Er war bereits ein kompetenter Mann. Er war bereits ausgebildet als ein Kunsthandwerker. Er war bereits einer der Besten seines Metiers. Er war das bereits. Und jetzt kam noch der Segen des Herrn dazu. Jetzt kam noch die Salbung des Herrn dazu. Jetzt kam noch der Geist des Herrn dazu. Jetzt kam noch die Berufung und die Auserwählung des Herrn dazu. Das ist die Kombination, die Gott sucht. Leute, die ihr Geschäft verstehen, Leute, die ihr Handwerk verstehen und die sich in seinen Dienst stellen und die sich von ihm benutzen, gebrauchen lassen, die sich von ihm ausrüsten lassen mit dem Geist, mit der Salbung. Gott ist sehr anspruchsvoll in dem, was er erwartet. Glaubt es mir. Gott ist sehr anspruchsvoll. Wenn Gott nicht anspruchsvoll wäre, hätte er die Schöpfung nicht so geschaffen, wie er es getan hat. Die Erde würde anders aussehen, als sie aussieht, wenn Gott nicht anspruchsvoll wäre. So viel Schönheit, so viel Einmaligkeit, so viel Einzigartigkeit, so viel Herrlichkeit in dieser Schöpfung. Und das ist alles ein Bild, ein Stück weit für, wie Gott ist und was Gott sich vorgenommen hat und was Gott umgesetzt hat und in welcher Weise Gott Dinge tut. Gott ist kein Minimalist. Gott ist nicht jemand, der sich durchmogelt. Gott hat deinen Leib in einer Art und Weise geschaffen, dass er gute 80, 90 Jahre einfach funktioniert. Wenn alles gut läuft, und das ist zum großen Teil auch in deinen Händen, dann wird dein Körper 80 Jahre funktionieren und dir gute Dienste leisten. Und du wirst bis ins hohe Alter gut sehen können, gut hören können, gut riechen können, gut tasten können, wirst keine zittrigen Hände bekommen. Gott hat es so eingerichtet. Halleluja. Und ist dir schon mal aufgefallen, du hast kein Körperteil, du hast kein Teil deines Körpers, das dich eigentlich stört. Außer wenn es dir wehtut, aus irgendeinem Grund. Nichts an deinem Körper stört dich. Es ist vollkommen, es ist perfekt. Gott ist anspruchsvoll. Und Gott hat sich so sehr in unsere Situation versetzen können, dass er wusste, wie wir uns fühlen würden mit unserem Körper. Amen. Gott ist genial. Halleluja. Gott ist wirklich genial. Und wir sollen ihm nacheifern. Wir sollen ihm nacheifern in dieser Perfektion und Vollkommenheit. Sprüche 22, Vers 29. Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft? Vor Könige wird er hintreten. Er wird nicht vor Niedrige hintreten. Hier ist das, was ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt habe. Kompetenz kann nicht und wird nicht verborgen bleiben. Können wird nicht verborgen bleiben. Wenn du dich wirklich auf dein Geschäft verstehst, wenn du gewandt bist in deinem Geschäft, dann wirst du vor Könige hintreten. Das heißt, du wirst deine Dienste den Königen anbieten können. Du wirst nicht dein Leben lang mit niedrigen Leuten zu tun haben und deine Dienste niedrigen Leuten anbieten müssen. Wisst ihr, die besten Schuhmacher in England, das sind die, die das Königshaus beliefern. Die Leute, die die Barberjacken machen in England, ist ein offizieller Hoflieferant des englischen Königshofs. Es gibt bestimmte Konfitüren. In England, das ist sehr interessant, in England, sie haben ja eine Monarchie, ja, eine konstitutionelle zumindest, Monarchie, gibt es so ein Label, auf dem steht «Appointed by Her Majesty the Queen». Und dieses Label besagt, auf welchem Produkt es auch immer draufsteht, dass dieses Produkt am königlichen Hof Verwendung findet. Du findest dieses Label auf Konfitüren, Bitterorange, ja, zum Beispiel. Du findest es auf den Barberjacken, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Wachsjacken, diese englischen. Da ist immer dieses Label drin. Appointed by Her Majesty the Queen. Mit anderen Worten, du weißt, wenn du eine solche Jacke hast, du bist nicht der Einzige, der sie trägt, sondern die Queen höchstpersönlich trägt ebenfalls solche Jacken. Dieses Label hast du wahrscheinlich auch auf Schuhen und auf anderen Gebrauchsgegenständen. Das ist eine hohe Ehre, wenn jemand in England, der etwas produziert, dieses Label auf seine Produkte stempeln kann oder aufprägen kann. Möchtest du auf deinen Dienstleistungen, auf dem, was du tust, auf dem, was dein Geschäft ist, möchtest du dort das Siegel deines Königs drauf haben? Appointed by His Majesty, the King.
Amen.
Halleluja. Möchtest du dem König dienen, mit dem, was du bist und kannst? Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft? Vor Könige wird er hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. Wisst ihr, Qualität wird sich immer durchsetzen. Manchmal haben die Leute Angst, dass ihr Geschäft irgendwie den Bach runtergehen könnte oder dass die Leute keine Qualität mehr wollen und dass alle in Billigländern produzieren und dass alle nur das Billige kaufen und nur das Billige wollen und dann jammern sie und so weiter und so fort. Aber das ist nicht wahr. Echte Qualität wird sich immer durchsetzen, egal wie teuer das Produkt ist. Echte Qualität wird niemals aussterben. Und weißt du, je länger ich auf diesem Planeten lebe, desto mehr lerne ich, echte Qualität zu schätzen. Ich kaufe mir keinen Billigkram mehr. Ich kaufe mir keinen Billigkram mehr. Und auch du solltest die Brockenhaus- und Billigkram-Mentalität loswerden. Ja, das ist gut genug für mich. Ja, wenn es 2 Jahre hebt, ist schon gut. Entwickle hier die Mentalität eines Königskindes. Kompetenz hat auch etwas damit zu tun, dass du andere Dinge beurteilen kannst. Ja? Inkompetenz bedeutet, du merkst gar nicht, was du für einen Schrott kaufst. Das heißt, du bist inkompetent in Bezug auf die Qualität dieses Produktes. Wenn du kompetent bist in Bezug auf die Qualität einer Sache, einer Dienstleistung, eines Produktes, dann wirst du wählerisch. 5. Mose 28, Vers 8. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und weißt du, der Herr ist so gut, wenn der Herr sieht, dass wir uns bemühen, Wenn der Herr sieht, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn der Herr sieht, dass wir uns ausstrecken nach Kompetenz, dass wir uns ausstrecken nach Können, dass wir uns bemühen darum, besser zu werden in unserem Handel, in unserem Geschäft, in unserem Handwerk, dann gibt er gerne seinen Segen dazu. Dann gibt er gerne seine Salbung dazu. Dann kommt die Salbung ins Spiel und hilft dir auf, so dass deine Entwicklung schneller vorangeht als die eines Menschen, der das Ganze ohne Gott tun will. Weißt du, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wenn jemand ein guter Schuhmacher ist, dann wird er erfolgreich sein, auch ohne den Herrn. Wenn jemand ein guter Schriftsteller ist, dann kann er auch gottloses Zeug schreiben und er wird trotzdem erfolgreich sein, weil er die Prinzipien anwendet. Weil er die Wahrheiten umsetzt, die Gott einfach nun einmal in diese Schöpfung hineingelegt hat. Natürlich umso besser, wenn er es für den Herrn tut. Und ein umso größerer Segen wird er sein. Wie sollten diesen Leuten den Rang ablaufen? Wie sollten den Leuten da draußen, die es ohne den Herrn tun, den Rang ablaufen? Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt, Kritik. Oder Korrektur, noch einmal ein Wort mit K. Was hat das Ganze mit Kompetenz und Können zu tun? Sehr viel. Denn damit du in Kompetenz zunehmen kannst, damit du an Können zunehmen kannst, wirst du nicht umhin kommen, dich kritisieren zu lassen. Kritik und Korrektur anzunehmen. Bestimmte Dinge verbessern sich nur dann oder erst dann noch einmal, wenn man darauf aufmerksam gemacht hat, wo die Schwachpunkte sind. Wisst ihr, ich bin froh um jede konstruktive Kritik an meiner Bibelübersetzung. Ich bin froh um jede konstruktive Kritik. Ich bin froh um jeden, der das Ding durchliest, nicht nur der immer drauf wartet, Halleluja. Sondern der auch einmal sagt, du, da hast du, glaube ich, den Bogen ein bisschen überspannt. Oder das sehe ich anders. Oder hier hättest du dir das sparen können. Oder warum hast du das vergessen? Ich bin froh um jeden, der das tut. Und so solltest auch du froh sein um jeden, der dich in einer guten, konstruktiven Weise kritisiert und korrigiert. Amen. Es geht nicht darum, dass wir einander runterputzen. Dass wir einander klein machen, dass wir einander zur Schnecke machen, um das Beste aus uns rauszuholen. Nein. Sondern es geht darum, dass wir aufeinander achten, dass wir uns anreizen zu guten Werken. Halleluja. Wie geht das, einander anreizen zu guten Werken? Das geht so, dass ich sage, du hast es gut gemacht, aber es geht noch besser. Du hast es gut gemacht, aber wenn du das und das noch beachtest, wow, dann wird es richtig toll. Das ist eine Disziplin, die fast völlig ausgestorben oder nicht vorhanden ist bei uns hier in unserer Kultur. In unserem Breitengrad und insbesondere leider auch in der Schweiz. Hier sind die Leute einerseits sehr schnell zufrieden. Ich sage es einfach mal so pauschal, ihr könnt euch gerne herausnehmen, wenn es für euch nicht stimmt, kein Problem. Sie sind sehr schnell zufrieden und sie sind sehr schnell beleidigt. Die Leute sind sehr schnell beleidigt hier in unserem Land. Wenn du es wagst, ihren wunderbaren, aus Zündhölzern gefertigten Eiffelturm zu kritisieren. Zu sagen, ja, da ist aber noch nicht ganz naturgetreu. Was es auch immer sein mag. Ja. Statt dass sie sich freuen, dass du Anteil nimmst an ihrem Werk und einen Verbesserungsvorschlag hast. Ich rede nicht von destruktiver Kritik. Ich rede nicht davon, dass Leute kommen und sagen, völlig Mist da. Hätten wir eh besser können. Nein, sondern Leute, die sich mit der Sache auseinandersetzen und durch eigenes Nachdenken und Nachforschen Verbesserungsvorschläge haben. Das brauchen wir, sonst werden wir niemals wirklich kompetent. Drei Viertel meiner ganzen literarischen Tätigkeit ist überhaupt Korrigieren und Feilen gewesen. Und vielleicht ist drei Viertel noch zu wenig gesagt. Theodor Fontane, 1819 bis 98, deutscher Erzähler. Mit anderen Worten, du brauchst nicht nur die Kritik und die Korrektur von anderen, sondern du musst auch dir selber gegenüber kritikfähig bleiben. und für dich selbst korrigierbar bleiben und dich nicht immer selber bauchpinseln und sagen, oh, da hast du jetzt wieder Ruhe gemacht. Und in der Gefahr stehen wir alle. Es lobt mich ja sonst niemand, also muss ich es selber tun. Wenn du eine Sache wirklich gut machst, wird das Lob nicht ausbleiben. 3/4 meiner ganzen literarischen Tätigkeit ist überhaupt Korrigieren und Feilen gewesen. Und vielleicht ist 3/4 noch zu wenig gesagt. Und so ist das, meine Lieben. So ist das mit sehr, sehr vielem. Und das ist mit ein Grund, warum ich jede meiner Predigten noch einmal am Computer höre und jedes unnütze Wort, jede unnütze Pause und jedes unnütze Halleluja und jedes unnütze Amen herausschneide. Ich tue das. Du musst mal eine Predigt vergleichen vor dem Schneiden und nach dem Schneiden. Nach dem Schneiden stimmt's. Und ich tue das nicht nur, um ein perfektes Produkt anbieten zu können, sondern auch, um mich selber zu disziplinieren. Weißt du, ich habe Predigten gehabt, da habe ich mindestens 30 Hallelujas rausgeschnitten. Und irgendwann wird dir das so blöd. Irgendwann sagst du dir, ja, dann lassen wir es doch beim nächsten Mal gerade von vornherein bleiben, oder? Oder dieses blöde, hä? Das schneide ich auch immer raus. Manchmal in einer Live-Situation kann das passen. Aber wenn du dir dann überlegst, wer diese CD alles hören könnte, wer die alles in die Hände kriegen könnte und dass die womöglich überhaupt nicht nachvollziehen können, warum sagt er jetzt zum 500. Mal Halleluja? Oder warum sagt er nach jedem dritten Satz Amen? Die Predigt ist doch noch gar nicht fertig. Dann wirst du es irgendwann lernen, dich selber beim Schlawipfel zu packen und zu sagen, okay, wenn diese Dinge nicht stimmen und nicht passen, dann lassen wir sie doch lieber gleich. Und ich finde, ich habe mich recht gut diszipliniert. Das stimmt noch nicht völlig. Es gibt immer noch einiges, was ich rausschneide jeweils. Aber es sind lange nicht mehr so viele Verlegenheitswörter und Phrasen und was weiß ich für Zeug. Aber ich bin am Lernen. Und ich möchte auch von anderen lernen. Siehst du, Kompetenz hat auch etwas zu tun damit, dass du es wagst, dich in einem gesunden Sinn mit anderen zu vergleichen. In einem gesunden Sinn. Und zwar so, dass du nicht unter Verdammnis kommst dabei, dass du nicht sagst, oh, Kenneth Copeland, oh, wie verehren wir ihn, so weit weg, so hoch oben auf dem Podest, so gut wie er werden wir nie. Und weil wir nie so werden wie er, oh, wer sie. Nein, sondern vergleichen, um zu sehen, wo man steht. Und zu sehen, wo man etwas besser machen kann, wie man es besser machen kann. Wisst ihr, man schleift sich dabei. Ich schleife mich selber, indem ich andere Leute Predigten höre. Die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert, als durch Kritik gerettet werden. Zitat aus den USA. Das ist die einzige Quellenangabe, die hier stammt. Die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert, als durch Kritik gerettet werden. Und oftmals ist es Kritik, die dich retten kann. Oh, wie viele Leute dümpeln in Selbstgenügsamkeit dahin und meinen, sie seien die Helden. Und meinen, sie seien so toll. Dabei sind sie eigentlich nur bemitleidenswert. Und hätten es dringend nötig, dass man das scharfe Rasiermesser der Kritik ansetzt. Hiob 6, Vers 25. Hiob sagt hier, wie könnten aufrichtige Worte kränkend sein? Mit anderen Worten, wenn jemand aufrichtige Worte an dich richtet, auch wenn es nicht ein Lob ist, auch wenn du nicht in den Himmel gelobt wirst durch diese Worte, wenn es aufrichtige Worte sind, wie könnten sie kränkend sein? Aber was weiß die Zurechtweisung von euch schon zurecht? Muss er dann zu den Leuten sagen, die ihm da Rat geben wollten. Ja? Mit anderen Worten, sie waren eben nicht aufrichtig, sondern ihre Worte kränkten, weil sie nicht fundiert und in dem Sinne nicht kompetent waren. Sprüche 13, Vers 1. Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen, aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Sprüche 13, Vers 18. Armut und Schande dem, der Züchtigung unbeachtet lässt. Wer aber Zurechtweisung beachtet, wird geehrt. Und ich verstehe das jetzt nicht so in einem sehr disziplinarischen Sinne, sodass du dauernd bestraft werden müsstest oder korrigiert werden müsstest im Sinne von bestrafen, sondern im Sinne von sich messen an anderen, sich das Urteil anderer gefallen lassen, sich korrigieren lassen zum eigenen Wohl und Nutzen. Und ich bin auch überzeugt, je mehr du diese Aufgabe selbst übernimmst, desto weniger müssen es andere für dich tun und an dir tun. Wisst ihr, ich gebe euch den Rat, macht das Beste aus dem, was ihr seid und was ihr habt und was ihr tut. Macht das Beste daraus, bildet euch fort, besucht von mir aus Kurse, Weiterbildungskurse für den Fachbereich, wo ihr kompetent sein wollt oder werden wollt. Tut das. Lest Fachliteratur. Wisst ihr, ich lese bei weitem nicht nur geistliche Bücher, sondern ich lese auch Bücher über Management. Ich lese Bücher über Rhetorik. Kürzlich habe ich mir ein weltliches Buch über Rhetorik gekauft. Wie man besser redet, wie man lernt zu reden. Und da waren ganz am Anfang des Buches 10 Tipps für Anfänger drin. Nun, ich betrachtete mich zwar nicht als Anfänger, aber ich las diese Tipps trotzdem durch. Und siehe da, da war ein Punkt, wo ich dachte, oh, der hat mich kalt erwischt. Der hat mich kalt erwischt. Und zwar hieß dieser Punkt, wenn der Wanderprediger zum Stillstand kommt. Und gemeint war, dass Anfänger sehr oft wild im Zeug herumlaufen. Und einfach keinen Stand finden. Und immer hin und her zappeln und tun und machen. Und er rät in diesem Buch, dass man, wenn man seinen Standpunkt wechselt, es sehr bewusst tut, um damit einen bestimmten Punkt zu unterstreichen oder wenn man das Thema wechselt. Und nicht dauernd wie ein Löwe im Käfig herumläuft. Wie ich und viele andere es zu tun pflegen. Ist vielleicht keine absolute Regel, aber ich habe versucht, das umzusetzen ein-, zweimal. Und ich habe gemerkt, es ist viel einfacher zu reden, seine Gedanken zu sammeln, beim Thema zu bleiben, nicht zu vergessen, was man sagen wollte, wenn man einfach mal stillsteht. Wie meine Frau es schon immer gesagt hat. Ich habe sie eine Zeit lang versucht, dazu zu überreden, sie soll doch auch mal ein bisschen rumlaufen beim Predigen. Sie hat immer gesagt, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht. Nun, das heißt nicht, wie Kenneth Hagin manchmal gesagt hat, als er bei den Baptisten war, da hätte man ihnen einen Waschtrog stellen können und er wäre die ganze Predigt lang nicht aus diesem Waschtrog herausgekommen. Er stand steif und stur hinter seiner Kanzel am selben Punkt. Darum geht es nicht. Es gibt so viele Leute, die kompetent sind und die uns Wissen vermitteln können. Fangen wir an zu lernen. Preis dem Herrn. In allererster Linie natürlich von den biblischen Vorbildern, die uns vorangegangen sind, von Männern Gottes, Frauen Gottes, die uns vorangegangen sind, die den Lauf vor uns gelaufen sind, die Dinge in Vorzüglichkeit und Vortrefflichkeit getan haben. Wisst ihr, eine Sache, die mich so fasziniert bei Kenneth und Gloria Copeland und diesem Dienst, ist die, dass alles, was sie tun, in Vortrefflichkeit getan wird. Du wirst von ihnen nicht irgendwelche schmuddeligen Flugblätter bekommen, wo in schlechtem Englisch irgendetwas geradebrecht wird, auf irgendetwas hingewiesen wird, was dann womöglich gar nicht stattfindet, oder irgendetwas in dieser Art. Sondern wenn du von Kenneth und Gloria Copeland, von diesem Dienst, aus diesem Haus, irgendetwas bekommst, sei es eine CD, ein Buch, einen Brief, ein Flugblatt, eine Einladung, dann stimmt's einfach. Es stimmt einfach. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Das lässt Rückschlüsse zu auf die Qualität des ganzen Dienstes. Halleluja. Amen.